Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Allgemein ist es entschuldigend eine essentielle, wichtige Praxis des gemeinsamen Lebens. Und wenn wir diese nicht hätten, dann würden wir immer Gefahr laufen, ewig von unseren Taten verfolgt zu werden. Und ich glaube, dass wir nicht auf sie verzichten können.
Marvin Dreyves ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Katholischen Forschungsinstitut für Philosophie Hannover. Er betont die grundlegende Bedeutung einer Bitte um Entschuldigung, um Entschuldung. Eine Haltung, die auch für Betroffene sehr wichtig sein kann, sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz. Er betreut seit rund 25 Jahren Patientinnen und Patienten, die auch Opfer sexualisierter Gewalt wurden.
Ich habe in all den Jahren das ein einziges Mal erlebt, dass sich ein Täter wirklich reuig gezeigt hat und sich auch persönlich entschuldigt hat, was also für das ehemalige Opfer eine ganz große Entwicklungschance war. Aber in den allermeisten Fällen ist es leider Verleugnung, Blame the Victim gewesen. Das hat die Opfer in der Regel zusätzlich zu den Taten nochmal schwer verletzt.
I'm sorry. Von der Unfähigkeit, wirklich um Entschuldigung zu bitten. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Im Rahmen der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den Kirchen ist eine direkte Auseinandersetzung mit den Tätern meist nicht mehr möglich. Oft sind die Täter schon verstorben. In dem Fall kann es durchaus hilfreich sein, wenn leitende Vertreter der Organisation der Täter um Entschuldigung bitten.
Aber auch da gibt es diese psychologische Figur, dass sie sich nur dann wirklich entschuldigen können, wenn für das Opfer sichtbar und fühlbar ist, dass derjenige das wirklich bereut. Also dass es nicht eine Sorry-Sorry-Geschichte ist, sondern dass man wirklich reflektiert und versteht, was da passiert ist, also wo das institutionelle Versagen liegt. Und dazu gehört auch der Mut, diese Ignoranz, um die es geht, die immer zum Trauma dazugehört, zu überwinden.
Die These von Harald Schickedanz, der in der UKA, der Katholischen Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, mitarbeitet: Wenn es Institutionen nicht gelinge, glaubwürdig für schwere Verfehlungen um Entschuldigung zu bitten, dann sinke deren Chance, als Organisation zu überleben. Allerdings ist eine gelingende Bitte um Entschuldigung kein leichtes Unterfangen. Sie ist keine Einbahnstraße, kann eigentlich nur im Dialog stattfinden. Wenn die Bitte nicht im direkten Austausch mit den Betroffenen geschieht, sondern öffentlich, beispielsweise von Bischöfen ohne konkreten persönlichen Adressaten geäußert wird, bleibt sie oft im Unverbindlichen. Die promovierte Philosophin und römisch-katholische Theologin Doris Reisinger war selbst betroffen.
Und dass man auch spürt von kirchlicher Seite, dass eine solche Entschuldigungsbitte in gewisser Weise eine Verharmlosung des Missbrauchs ist. Denn wenn man eine solche Bitte an Betroffene direkt richtet, besteht immer das Risiko, dass sie das zurückweisen.
Dieses Risiko entfällt, wenn die Bitte allgemein gehalten bleibt. Dennoch sollte sie glaubwürdig sein, fordert der Chemnitzer Sprachwissenschaftler Werner Holly. Glaubwürdigkeit sei keine rein subjektive Kategorie.
Es gibt Maßstäbe, ob sowas echt ist. Die liegen einmal darin, ob die geäußerten Gefühle glaubwürdig geäußert werden. Ist das echt oder ist das unecht?
Der Experte für Gesprächsanalyse und Stilistik hat sich den Auftritt von Kardinal Rainer Maria Wölki genau angeschaut. Der Kölner Erzbischof trat nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens am 23. März 2021 vor die Presse.
Wenn jemand sagt, ich schäme mich und den Kopf dabei neigt und vielleicht sogar noch einen roten Kopf kriegt und zum Ausdruck bringt, dass er eigentlich am besten gar nicht gesehen werden möchte, dann ist das was anderes, als wenn jemand sagt,
das ist hier aber auch ein beschämendes Beispiel für meine persönliche Unzulänglichkeit, dass ich das zum Beispiel hier in diesem Fall auch nicht getan habe.
Da merken Sie schon an der ganzen Formulierung. So drückt man nicht Scham aus, sondern so beschreibt ein Beobachter wie von außen, wie jemand gehandelt hat, der ein beschämendes Beispiel abgeliefert hat. Also Wölki tritt aus seiner Rolle raus und beobachtet sich selbst und beschreibt das. Das ist kein glaubwürdiger Ausdruck eines Gefühls. Dann zieht man die Schlussfolgerung, zumindest geht jemand aus diesem Gefühl gleich wieder raus. Und dann wird das nicht mehr glaubwürdig.
Die Autorin Doris Reisinger hat beobachtet:
Das ist ein Muster, das wir bei allen Verantwortlichen in der Kirche sehen, dass sie sehr gerne von Erschütterung sprechen, sehr gerne von Scham, aber dass kaum einer einmal in der eigenen Person, in der ersten Person Singular, davon spricht, dass er persönlich Schuld hat für das, was geschehen ist.
Auftritte wie der von Kardinal Rainer Maria Wölki wirken auf Doris Reisinger eher wie eine Banalisierung dessen, was geschehen ist.
Ich kann gar nicht sagen, sorry, ich habe dir dein Leben zerstört. Das geht nicht, sondern eine richtige Entschuldigung in diesem Zusammenhang impliziert immer unbedingt die Anerkennung dessen, was geschehen ist, in vollem Ausmaß und dann den ehrlichen Versuch einer Wiedergutmachung. Gerade auch, weil man es ja nicht wirklich wiedergutmachen kann, kann man ja nicht daraus schlussfolgern, dann muss ich es auch nicht wiedergutmachen, sondern da muss ich erst recht das Maximum dessen versuchen, was ich irgendwie beitragen kann, um das wiedergutzumachen. Und wenn sowohl das Bekenntnis als auch die Wiedergutmachung komplett ausbleibt, dann ist eine Entschuldigung, selbst wenn sie so formuliert ist, ich entschuldige mich für die Fehler, die ich begangen habe, dann ist das eine Verhöhnung der Opfer.
Eigentlich müssten Bischöfe als Seelsorger, als Beichtväter ja Experten in Sachen Entschuldung sein. Aber die meisten seien offenbar unfähig zu einem Perspektivwechsel, meint Werner Holly.
Sie haben hier ein grundsätzliches Problem, dass Leute, die in einer langen Sozialisation dahin gekommen sind, dass sie eine gewisse Macht erreicht haben, dass sie nun plötzlich Dinge tun müssen, die zu dieser Macht nicht passt. Sie müssen Demut zeigen, sie müssen Reue zeigen. Sie müssen also Dinge tun, die Ohnmacht symbolisieren. Und sie müssen auch konsequent bereit sein, auf diese Macht zu verzichten, wenn sie sagen, wir haben nicht das Richtige getan. Dann kommen die Tricks.
Zu diesen Tricks gehöre eine vorgetäuschte Demut.
Wenn jemand Demut kalkuliert vorführt, mit dem Hintergedanken des schönen Bibelworts, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Da hat schon Nietzsche gesagt, wer sich erniedrigt, will erhöht werden. Dann haben wir den Verdacht, dass hier kalkulierte Demut vorgeführt wird, die nicht bereit ist, auf die Macht zu verzichten. Und dann inszeniert man sich selber als jemand, der ein Opfer ist, der leidet, vielleicht noch mehr leidet als die eigentlichen Opfer.
So muss auch die Reaktion des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. Von vielen empfunden worden sein. Dass seine erste Stellungnahme zum Münchner Missbrauchsgutachten unwahre Behauptungen enthielt und diese in der Öffentlichkeit heftig kritisiert wurden, habe ihn tief getroffen. Das schrieb Benedikt in einer Erklärung vom 6. Februar 2022, den sein Privatsekretär Erzbischof Georg Genswein verlesen hat. Benedikt beruft sich in diesem Schreiben auf die Theologie der Vergebung. Sein Sekretär Georg Genswein liest die Erklärung vor.
Und es sagt mir tröstend, wie groß auch immer meine Schuld heute ist, der Herr vergibt mir, wenn ich mich ehrlich von ihm durchschauen lasse und so wirklich zur Änderung meines Selbst bereit bin.
Diese Gnade ist niemals eine billige Gnade, sondern es ist immer auch im theologischen Verständnis natürlich verbunden mit tatsächlicher Reue. Buße ist ein altes Wort, was nicht mehr in unserem Sprachgebrauch ist, interessanterweise, aber eine ganz entscheidende Dimension in dem ganzen Prozess, weil davon sehr stark die Glaubwürdigkeit abhängt.
Der Mennonit Fernando Enz ist Professor für Friedenstheologie an der Freien Universität Amsterdam. Doch diese Bitte um Vergebung der Schuld hat auch etwas Ambivalentes. Zumindest, wenn es um Betroffene sexualisierter Gewalt geht.
Ich glaube, dass in der Bitte um Entschuldigung, in dem ganzen Konzept der Entschuldigung, sehr viel zutiefst Christliches drinsteckt. Nämlich die Idee, Eben, dass man Schuld wieder los wird. Und das bringt Betroffene in eine ganz komische Situation. Denn Schuld vergeben im zutiefst christlichen Sinn kann im Letzten nur Gott. Das heißt, die Schuld wirklich aus der Welt räumen kann nur Gott. Also Schuld so beseitigen, dass Erlösung von der Schuld geschieht. Das kann nur Gott. Das können Betroffene gar nicht. Und ich glaube, dass das immer irgendwie mitschwingt in diesen Ideen von Entschuldigung und Vergebung im Kontext der Missbrauchskrise, dass man da irgendwie erwartet, wenn einer Entschuldigung sagt, dann muss der andere auch vergeben und damit ist es dann auch aus der Welt. Und das ist es eben nicht.
Massive Probleme bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt hat nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische Kirche.
Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, deren Landesbischof ich bin, hat in der Vergangenheit sexuellen Missbrauch geduldet. Sie hat damit schwere Schuld auf sich geladen.
Das erklärte Ralf Meister, der Bischof der Hannoverschen Landeskirche, während der Synode im Juni 2021.
Ich übernehme als leitender Geistlicher die Verantwortung für das Unrecht, das Sie, die Sie Ihr Leid öffentlich gemacht haben, und unzählige andere Kinder und Jugendliche in der Vergangenheit durch Mitarbeitende dieser Kirche erlitten haben. Und ich bitte um Entschuldigung für die Verletzung, die wir Ihnen als Institution Kirche zugefügt haben. Unsere Kirche hat hier große Fehler gemacht. Ich möchte diese Sätze allen sagen, denen diese Gewalt, Erniedrigung, Verwundung an Leib und Seele durch unsere Kirche angetan ist.
Er habe diese Bitte um Entschuldigung ausgesprochen, nachdem er inständig von einem Betroffenen darum gebeten worden sei, erklärt Bischof Ralf Meister später.
Es ist mir vielleicht auch zu spät deutlich geworden, wie wichtig auch die Rolle als Bischof ist. Also die symbolische Repräsentanz, die der Bischof für die ganze Kirche einnimmt, wird auch von den Betroffenen anders wahrgenommen, als wenn Fachleute den Dialog führen mit den Betroffenen. Diese symbolische Repräsentanz, die habe ich unterschätzt.
Bischof Ralf Meister wendet sich in seiner Bitte um Entschuldigung an die Betroffenen. Doch die konnten gar nicht vor Ort sein, weil es eine digital übertragene Synode war. Und die Betroffenen wussten vorher auch nichts von dem Anliegen ihres Bischofs.
Als Betroffene der Hannoverschen Landeskirche bin ich darüber nicht informiert worden. Ich habe das erst Monate später zufällig erfahren. Und da habe ich das dann so erlebt, dass ich dachte, wieso weiß ich das nicht als Betroffene der Hannoverschen Landeskirche?
Fragt Katharina Kracht.
Man kann die Frage stellen. Zugleich muss man allerdings auch einsehen, dass wir einen Großteil der Betroffenen gar nicht kennen. Diese Bitten sind für alle Betroffenen gesprochen. Und sie gehen auch in einen Resonanzraum, den wir gar nicht kennen, aber von dem wir wissen, dass es ihn gibt.
Katharina Kracht wurde als Jugendliche von einem Pastor sexuell missbraucht. Sie kann der Entschuldigungsbitte wenig abgewinnen. Zu schlecht waren ihre Erfahrungen mit der Landeskirche und dem Bischof.
Meine Erfahrung mit Landesbischof Meister ist, dass ich 2018, weil mein eigener Aufarbeitungsprozess so schwierig war, versucht habe, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil ich in der Fachstelle damals auf Granit gebissen habe.
Immer wieder seien ihr Zusagen gemacht worden, die dann nicht eingehalten wurden. Deshalb habe sie dem Bischof eine Mail geschickt, aber keine Antwort bekommen.
Ich habe darum gebeten, mir doch den Eingang meiner E-Mail zu bestätigen. Da ist 7 Wochen lang nichts gekommen. Erst als der Superintendent aus meinem Kirchenkreis nachgehakt hat, ist eine Antwort gekommen, Herr Meister hätte 2000 Termine im Jahr und könnte sich meiner Sache nicht annehmen. Das ist meine Erfahrung mit Herrn Meister. Dass diese Entschuldigung für mich völlig wertlos ist, ist ziemlich logisch und schlüssig nach diesem Kommunikationsverhalten.
Ihr gehe es mehr um die Taten der Kirche bei der Aufarbeitung als um schöne Worte.
Herr Meister hat ja auch von Verantwortungsübernahme gesprochen, aber was heißt denn Verantwortungsübernahme? Und wir haben danach ja weitere Fälle gehabt, wo die Betroffenen auch unzufrieden waren.
Hannovers Landesbischof Ralf Meister erläutert:
Wir haben in den vergangenen 2, 3 Jahren deutlich gesehen, wo auch die Fehler und die Defizite noch sind. Und deswegen gehörte zu dieser Bitte um Entschuldigung auch die Stärkung der Fachstelle für sexualisierte Gewalt, die wir aufgebaut haben. Es gehörte dazu eine Professionalisierung noch einmal in der thematischen Ausrichtung, was die Prävention angeht, was die Aufarbeitung angeht. Alles das gehört damit hinein.
Mit der Entschuldigung fängt die Aufgabe eigentlich erst an,
sagt der Philosoph Marvin Drives. Denn jede glaubwürdige Bitte um Entschuldigung muss zu Konsequenzen führen. Zum Beispiel zur Zahlung eines Schmerzensgeldes oder, wie es die Bischöfe nennen, zu Anerkennungsleistungen. Doris Reisinger.
Alleine, dass um diese Frage der Entschädigungszahlungen so lange gerungen wird und Bischöfe so auf der Bremse stehen, zeigt, dass es da um etwas geht, und zwar über das Geld hinaus. Weil die Zahlung von Entschädigungen und nicht von Anerkennung, alleine schon das Wort Anerkennung, empfinden viele Betroffene, ich auch, als herablassend, weil es eben ausdrücklich nicht impliziert, dass anerkannt wird, dass da ein Schaden entstanden ist, für den die Institution mit Schuld trägt. Also da ist schon der Wurm drin.
Die Methodisten verfolgen einen anderen Ansatz. Es geht um die sogenannte restaurative Gerechtigkeit, um die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Das gelte auch in Bezug auf das Schmerzensgeld, sagt der Theologe Fernando Enz.
Bei dem Ansatz der restaurativen Gerechtigkeit wird man so einen Betrag niemals ohne Mitsprache der Opfer festlegen. 5.000 Euro kann man sich mal überlegen, finden die Opfer das angemessen? Also die Täter haben nicht das Recht, einen Betrag anzusetzen und damit das Opfer unter Druck zu setzen. Also dafür muss man eben bei dieser restaurativen Gerechtigkeit immer sehr stark dafür sorgen, dass es eine von beiden Seiten anerkannte, neutrale Instanz gibt, die als vermittelnde Funktion auftritt und das jeweils auch verhandeln kann.
Nicht die Organisation der Täter entscheidet, sondern die Betroffenen.
Wenn die Bitte um Entschuldigung tatsächlich ernst gemeint ist, dann begibt sich der Täter tatsächlich in die Hände der Opfer und ist von diesen abhängig. Das heißt, das Opfer entscheidet, was denn ein angemessener Betrag zum Beispiel sein könnte.
Doch in der sogenannten unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen der katholischen Kirche sitzt kein Betroffener, keine Betroffene. Und selbst die Mitglieder der betroffenen Beiräte würden von den Kirchen gezielt ausgewählt, kritisiert Jens Windel von der Betroffeneninitiative im Bistum Hildesheim.
Dann darf ich doch im Vorfeld nicht aussondieren, welche Betroffenen ich im Blick haben möchte. Sind es die besonders kirchennahen, die vielleicht sogar in kirchlicher Stellung noch stehen, wo man spekuliert, dass die möglichst verträglich mit der katholischen Kirche umgehen? Oder nehme ich alle, auch die, die kirchenkritisch sich äußern? Da fängt es ja schon an.
Trotz etlicher Gutachten über sexualisierte Gewalt in den Kirchen und deren mangelhafte Aufarbeitung. Trotz etlicher Bitten um Entschuldigung.
Ich sehe überhaupt keinen Sinneswandel. In keinster Weise. Es wird immer noch auf Zeit gespielt. Es wird immer noch nicht ehrlich dazu Stellung genommen. Erst wenn eine Studie veröffentlicht wurde, dann fängt man ganz langsam an, dass man mal sich dazu äußert und nur das Nötigste.
Ich erwarte von der katholischen Kirche, das heißt von den Führungskräften in dieser Kirche, eigentlich nichts mehr,
sagt die katholische Theologin und Betroffene Doris Reisinger.
Ich glaube, dass wir nach so vielen Jahrzehnten Missbrauchskrise, die ja weit über den deutschen Raum hinausgeht, zu Genüge gesehen haben, dass das Führungspersonal dieser Kirche keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass sie diese Krise irgendwie angemessen bewältigen können. Ich erwarte aber sehr viel von Laien und Laieninnen, die anfangen zu verstehen und die sich solidarisch mit Betroffenen zeigen und die verstanden haben, welche Reformen es in dieser Kirche braucht.
Und der Philosoph Marvin Drives regt an, dass die Bischöfe vielleicht besser auf Entschuldigungsgesten verzichten sollten.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese öffentlichen Entschuldigungen ihren Zweck und ihr Ziel verfehlen, weil wir das Gefühl haben, dass ja sehr weit von oben aus einer sehr sicheren Position herausgesprochen wird und dass wir auch oft das Gefühl haben, dass diese Form von öffentlichen Entschuldigungen für Institutionen man das eher einsetzt als eine Form, um eine Debatte zu beenden.
Sie hörten »I'm sorry«, von der Unfähigkeit, wirklich um Entschuldigung zu bitten. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprach Rebecca Madita Hund. Technik Marcel Christmann. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2022.